Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Fever Pitch-Kolumnist Alex Steudel. Hallo Alex.
Hallo Malte.
Welcome back, kann man wirklich sagen. In diesem Fall, du warst ja während der WM schon einmal hier bei uns im Podcast zu Gast. Da haben wir schon ein bisschen über die Situation bei der deutschen Mannschaft geredet. Jetzt reden wir mit Blick auf das WM-Halbfinale, vor allem über England. Denn die Argentinier, die Spanier und die Franzosen stehen drin in diesem Halbfinale. Ich würde mal sagen, fußballerisch besser geht's eigentlich gar nicht. Die Favoriten sind dabei. Mein emotionaler Favorit, natürlich England. Eine Mannschaft, deren Fans Hey Jude und Wonderwall singen, kann ich nicht lieben. Wie geht's dir?
Mir geht's genauso. Ich bin auf der einen Seite natürlich ein bisschen Messi-Fan seit der letzten WM geworden. Aber was bei den Engländern los ist, vor allem stimmungstechnisch, ist natürlich einmalig. Du hast gerade gesagt, die Lieder, die nach den Siegen gespielt werden, das ist natürlich so richtig schön und man kennt sie, man kann sie mitsingen und die Spieler sind alle emotional und die Mannschaft kämpft wirklich, auch wenn sie nicht so wahnsinnig gut spielt, kämpft sie wenigstens. Kleiner Unterschied zur deutschen Mannschaft. Und natürlich haben wir einen deutschen Trainer. Ich meine, was ist das für eine Geschichte? Die englische Nationalmannschaft wird Weltmeister mit einem Trainer, der in Stuttgart sein Handwerk gelernt hat. In Stuttgarter Unis, in Stuttgarter Bars und bei den Stuttgarter Kickers. Ich meine, mehr geht einfach nicht eigentlich.
Und deshalb bist du hier, weil du quasi den gleichen Lebensweg gemacht hast wie England. Englands Trainer Thomas Tuchel, nur dass du jetzt nicht an der Seitenlinie bei der WM stehst, sondern mich hier flankieren musst.
Warum eigentlich? Eigentlich gehöre ich da auch hin, wenn ich genau darüber nachdenke.
So sieht's aus. Aber ich sehe es auch schon vor meinem geistigen Auge, weil du die Parallelen England, Deutschland, Tuchel zu dir schon nimmst. Ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Sonntag nach dem Abpfiff im Finale, Thomas Tuchel ganz alleine im Mittelkreis in East Rutherford. Hast du auch diese Vision?
Natürlich, die ganze Zeit schon, seit die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Und ich habe natürlich auch die Vision, ist ja ein bisschen komisch, das so lange als Deutscher zu sagen, wie Tuchel die Nationalhymne mitsingt, weil er hat ja angedeutet, dass er sie mitsingen könnte, wenn sie im Finale stehen. Und ist natürlich auch eine sehr lustige Konstellation dann. Es gibt ja schon Nationaltrainer, die das nicht tun, wenn sie für ein anderes Land coachen. Aber es gibt auch welche, die das tun. Und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ein deutscher Trainer mal eine englische Hymne singt. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, das jetzt bevorsteht. Lösbare Aufgabe, finde ich, aber noch mehr gespannt wäre ich natürlich auf das WM-Finale dann am Sonntag.
Selbstverständlich, aber da sind die Engländer noch nicht, da kommen sie vielleicht rein und vielleicht auch dank einer Situation nach dem Spiel gegen Norwegen, die, ja, hat dich auch an Franz Beckenbauer erinnert, 1990 gegen die CSFR, ein grantelnder Kaiser nach einem, ja, mühevollen Weiterkommen, aber immerhin nach einem Halbfinaleinzug.
Sensationell, ja. Also ist es ja fast genau das Gleiche wie damals, ne? Also die deutsche Mannschaft führt im Viertelfinale und am Spielfeldrand steht Franz Beckenbauer und dreht komplett hohl, weil er das einfach nicht mehr mit anschauen kann, wie die spielen. Und Thomas Tuchel hat es so ähnlich gemacht, aber ich kann mich erinnern, dass Franz Beckenbauer danach im Interview gesagt hat, zu Reinhold Beckmann, glaube ich, der fragte, was er denn in der Kabine gesagt hätte. Das könne er im Fernsehen nicht wiedergeben. Schauen ja auch Kinder zu. Ja. Und das ist aber so typisch Thomas Tuchel, dass der dann alles aus sich rauslässt im Interview danach. Das war ja wirklich ein legendäres Interview, muss man sagen. Mhm. Natürlich war er, glaube ich, schon von der ersten Sekunde ein bisschen negativ eingestellt gegenüber dem Fragesteller. Aber nach so einem Spiel dann zu sagen, ich sage es mal, es war alles scheiße, was ich da gerade im Spiel gesehen habe, das fand ich schon großartig. Und dann auch die Sache mit der Mentalität, dass man die Flaschen abfüllen und verkaufen könnte. Also müsste erstmal drauf kommen in so einer Situation. Also absolut top. Ich habe ja heute auch in meiner Kolumne geschrieben, für mich dauert ein Spiel nicht mehr 90 oder 120 Minuten, sondern das Interview mit Thomas Tuchel gehört irgendwie auch noch dazu. Der Mann, der alles einordnet und der es auch immer wieder anders einordnet, das haben wir ja beim FC Bayern auch erlebt, als er dort Trainer war. Da warst du ja auch ein bisschen gespannt, immer wie hat er denn ein eigenes Spiel gesehen, um es mit Bertie Vogt zu sagen. Ich glaube, er hat ein anderes Spiel gesehen. In dem Fall nicht. In dem Fall hat er ja recht gehabt, wird auch in England ganz groß diskutiert. Sehr, sehr viele auch Experten sind auf seiner Seite, sagen auch, Alan Shearer zum Beispiel hat gesagt, es war einfach ein schlechtes Spiel. Da muss man das nochmal ansprechen können. Und wir hatten lange genug Trainer, die danach gesagt haben, super, toll, Mentalität und so weiter. Und da musste ich dann wieder an die deutsche Mannschaft denken. Dieses Schönreden, das wir hatten oder das wir auch in den letzten Turnieren hatten, bis zum letzten Atemzug, schön, alles Schönreden, gab es eben diesmal, gibt es eben bei England nicht. Und vielleicht ist das genau dieses kleine, diese kleine Stellschraube, die, die am Ende zum Erfolg führt, dass die Spieler immer sich Unsicherheit wägen müssen, was ihren persönlichen Einsatz eingeht, also ob sie spielen können oder auch wie der Trainer zufrieden ist mit dem Spiel.
Genau, Leistung bewerten, nicht nur das Ergebnis, nicht nur das, was hinten rausgekommen ist, das ist das, was Thomas Tuchel macht. Und bei ihm, du hast es ja auch schon angedeutet, zwischen Schock verliebt und der totalen Vernichtung und schon der Fast-Trennung ist bei dem alles drin.
Ja, man hat es ja in Dortmund erlebt, ne? In Dortmund war er ja auch eigentlich gar nicht so erfolglos, aber dort konnte er halt nicht mit Aki Watzke oder es wurde ihm vorgeworfen, dass er mal so sagt. Aber das ist halt Tuchel. Tuchel ist halt Situationstrainer, der ändert auch mal seine Taktik, seine Rhetorik von einer Sekunde auf die nächste. Das muss man echt aushalten können. Bei Bayern war es ja auch schwierig. Aber wenn man sich seine Vita anguckt, er hat wahnsinnigen Erfolg damit. Er hat die Champions League gewonnen, er steht im WM-Halbfinale mit England. Und er ist halt einfach ein ganz, ganz besonderer Trainer. Ich kann mich erinnern, dass Declan Rice während des Turniers mal davon gesprochen hat, wie er die Mannschaft in der Halbzeit, ich glaube, das war sogar das erste Spiel, rumgerissen hat, weil er ihnen gesagt hat, wir spielen so, wie wir das wollen. Und wenn wir verlieren, dann verlieren wir auf unsere Art und nicht auf die Art, die uns aufgedrängt wird vom Gegner. Das hat er auch gesagt, das hat jeden in der Mannschaft sofort gepackt. Und er hat auch gesagt, wir gehen in die Kabine, wir wissen nicht, was jetzt kommt, was er gesehen hat, was wir nicht gesehen haben. Und das ist halt schon eine ganz besondere Gabe.
Und hier kommt kurz Werbung.
Wer wird Weltmeister? Wir haben jetzt alle Mannschaften im Turnier gesehen und damit ihre Stärken und Schwächen. Bei Bet365 Sportwetten können wir sehen, wen die Fans als größten Favoriten handeln. Auf Platz 1 Frankreich mit einer Quote von 5,0, dahinter Spanien mit 6,5 und Argentinien mit 7,0. Mein persönlicher Favorit liegt auf Platz 4, England mit 8,0. Das liefert uns ausreichend Stoff zum Diskutieren. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
War das denn aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt, jetzt diese Kritik dann auch tatsächlich anzubringen und vor allen Dingen dann auch im Interview? Hätte er es nicht vielleicht lieber dann in der Kabine machen sollen, da vielleicht den Eiskarton durch die Gegend pfeffern müssen, wie der Kaiser, die Kühlbox damals wie der Kaiser, und sich fast noch den Zeh brechen?
Na, ich finde das schon gut. Also natürlich hat er das mit Absicht gemacht, weil er weiß, wenn er das in der Kabine macht, wissen das die Spieler zwar auch, aber sie haben dann nicht so den Druck, den sie kriegen, wie sie ihn jetzt kriegen. Mhm. Und sie sind nicht so geerdet, dann, wie sie jetzt sind, wie jetzt reden alle darüber. Auf der einen Seite, dass sie das Halbfinale erreicht haben, auf der anderen Seite Mentalität, aber alle reden auch darüber, dass sie schlecht gespielt haben. Und das packt den Spieler natürlich auch an der Ehre. Man hat das ja bei Jude Bellingham gesehen, der war ja auch nicht gleich amused, wobei Gary Lineker ja richtig gesagt hat, das war eigentlich ein bisschen gemein, ihn so mit zu konfrontieren, weil der Trainer hat ja auch gesagt, dass die Mentalität der Mannschaft überragend war. Damit wurde eben nach dem Spiel nicht konfrontiert, sondern nur damit, dass der Trainer gesagt hat, dass sie schlecht gespielt haben. Aber ich glaube, genau das ist wahrscheinlich das, was für diese Mannschaft genau das Richtige ist.
Jetzt ist ja das Verhältnis Tuchel und Bellingham auch nicht immer die große innigliche Liebe gewesen. Er hat Bellingham ja auch schon mal aussortiert, um ihn vielleicht dann zu kitzeln zu diesen mittlerweile überragenden Leistung bei der WM, denn er war ja der Mann, der England gegen Norwegen im Grunde weitergetragen hat und da wirklich rausragte mit seinem Doppelpack. Deshalb auch dieses Whatever oder dieses Tuchel weiß vielleicht nicht, wie das ist, in der Hitze gegen die und die Spieler zu spielen, gegen diese großen Stars wie Haaland, muss man das deshalb vielleicht auch lieber nicht überdramatisieren oder ist das schon was so einen kleinen Konflikt anlegen könnte?
Also solange sie Erfolg haben, ist das super. Und das ist halt wie immer. Und natürlich kann es im Nachhinein, wenn sie jetzt gegen Argentinien verlieren sollten oder nochmal ein schlechtes Spiel machen und ausscheiden, wird das natürlich ein Thema sein. Aber Tuchel kann eigentlich nichts falsch gemacht haben, weil wenn sie weiterkommen, hat er richtig gehandelt. Ja. Und wenn sie nicht weiterkommen, werden die Leute sagen, Tuchel hatte recht mit dem, was er gesagt hat nach dem Viertelfinale. Und insofern war das natürlich taktisch schon ein ganz kluger Move. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, ich hätte es mir echt gewünscht, dass wir das bei uns auch so gehabt hätten und das nicht nach dem Spiel immer hervorgehoben worden wäre, wie toll alles war. Und Sané ist ein typischer Fall, hat meiner Meinung nach wirklich schlecht gespielt. Und das Einzige, was wir immer gehört haben, wie toll der nach hinten arbeitet, wie toll alles ist und wie toll die Mannschaft ist und wie toll die Stimmung ist. Und wir haben gesehen, das bringt nichts. Ob das jetzt sozusagen den Ausschlag gegeben hat, ist wieder was anderes. Aber manchmal ist ja bei jeder WM so, die Mannschaft wird Weltmeister, wo wirklich alle Rädchen ineinander greifen am Schluss.
Sind wir zu harmoniesüchtig in Deutschland? Ist das vielleicht auch das Problem, dass wir Thomas Tuchel vielleicht auch in Deutschland dann immer etwas falsch eingeschätzt haben, auch während seiner Bayern-Zeit, ihm da Dinge vielleicht zu sehr vorgeworfen haben, die einfach seiner Eigenart sind und die in gewisser Weise ja auch befruchtend dann irgendwie wirken können?
Ja, es ist ja jetzt die Frage, es muss ja nicht ein Nagelsmann-Thema sein, es kann ja ein Fußballthema sein, dass wir vielleicht unsere Stars zu ihnen viel zu viel gut durchgehen lassen oder dass wir ihnen immer nur sagen, wie toll sie sind. Und so war es ja ein bisschen so, ne? Wir sind in die WM gegangen und dachten, wir sind ein tolles Team. Auf der anderen Seite, wir haben ja eine tolle Mannschaft, wir haben eine starke Mannschaft, wir haben nach Spielerwerten die viertbeste oder fünftbeste Mannschaft der Welt. So. Ja, ich glaube, Julian Nagelsmann muss noch ein bisschen Tuchel werden. Er muss noch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie man so schön sagt, Drecksau werden in manchen Situationen. Er muss halt einfach mal sich durchsetzen. Aber irgendwie hat er das vom Typ nicht, finde ich. Mhm. Er ist eben nicht der Typ, der authentisch draufhauen kann. Oder er hat immer so einen leichten Sarkasmus, eine leichte Ironie. Aber das funktioniert natürlich bei Fußballspielern nicht immer. Ja, also da brauchst du auch manchmal den Dampfhammer. Und vielleicht ist er dann eine Spur zu weich den Spielern gegenüber.
Ist Jürgen Klopp da die bessere Wahl, auch dann eben um diese Härte dann einfach mal herzustellen, die es vielleicht dann auch mal braucht, die man dann eher auch sowas draufhauen abnimmt?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Klopp und Tuchel sehr viel näher aneinander liegen als Nagelsmann. Tuchel ist ja auch kann sehr brutal sein. Er ist natürlich nach außen immer witzig und eloquent, aber der kann nach innen auch ein ganz, ganz diktatorischer, starker Trainer sein. Und anders geht es ja auch gar nicht. Mhm. Und insofern ist es natürlich Glücksfall, dass wir den jetzt wahrscheinlich als Bundestrainer kriegen. Ich hoffe, er hat jetzt in seinen 2 Jahren Red Bull nicht seine Kanten abgeschliffen. Aber das ist die Art von Trainer, die eine Mannschaft braucht, immer in Hab-Acht-Stellung behält und nie in Sicherheit wägt. Und natürlich on top, aber das haben ja alle 3 Trainer taktisch, fachlich top sind. Aber klar, Klopp ist ein Menschenfänger. Tuchel vielleicht gar nicht mal so sehr, sondern Tuchel arbeitet mit anderen Methoden, aber erreicht eben die Mannschaften auch. Und das ist, glaube ich, ein Feld, auf dem Nagelsmann noch ein bisschen dazulernen muss. Aber der ist ja auch 15 Jahre bis 20 Jahre jünger als die anderen beiden.
Also das stimmt natürlich auch. Wenn du sagst, dass er jetzt die Kanten abgeschliffen hat, du meinst einen Zuckerrand gekriegt hat.
Ein Zuckerrand, das ist vielleicht ein Red Bull zu viel getrunken. Wobei es gibt ja auch Red Bull ohne Zucker. Aber ja,
das stimmt auch.
Ja, mein Gott, man weiß es nicht, wenn jemand 2 Jahre lang, wenn er alles gewonnen hat und 2 Jahre lang nicht mehr als Trainer gearbeitet hat, weißt du ja nicht. Das ist ja wie bei einem Fußballer auch. Also klar, könnte man sagen, manche Dinge verlernst du nie. Fahrradfahren und Champions League gewinnen, keine Ahnung. Aber das weiß man ja nicht. Oder vielleicht stellt sich dann raus, dass es halt doch nicht am Trainer lag, sondern dass wir einfach nicht gut genug sind. Da wird ja auch ganz viel drüber diskutiert. Aber dagegen spricht halt einfach die schiere Qualität der einzelnen Spieler und das, was sie als Einzelspieler in ihren Vereinen gewonnen haben, glaube ich, schon auch eine Mentalität und eine Führungssache. Und was Führung angeht, da ist halt Tuchel wirklich jemand, der 24/7 an dieses Thema denkt. Ich habe ja mal mich schon länger her sehr lange mit ihm darüber unterhalten und da ist mir klar geworden, der Mann denkt die ganze Zeit darüber nach, wie er mit seinen Spielern umgeht, wie er sie packt, wie er sie kriegt, wie er ein Thema einfliegt, wie er Kritik anbringt. Das ist alles bei ihm durchdacht.
Der Umgang mit den Spielern, aber eben auch der Umgang der Spieler dann mit sich selbst oder miteinander auf dem Feld. Mike Franz hat im aktuellen Kicker geschrieben, mit der Art von Tuchel wird man eine Mannschaft wahrscheinlich nie zu 100% für sich gewinnen. Aber Franz schreibt auch weiter, trotzdem glaubt er nicht, dass es jetzt einen Bruch in England gibt. Tuchel sei sowas wie der schrullige Mathe-Professor, der nur in seiner Formelwelt lebe, den die Studenten gerne belächeln, aber trotzdem sehr schätzen, weil sie merken, bei dem lernen wir was.
Ja, ist natürlich, es klingt schön, weiß aber nicht. So als Professor habe ich, also so abgetreten Professor sehe ich ihn eigentlich nicht. Dazu ist es schon sehr, also Professor würde ja bedeuten, ist ein reiner Theoretiker, so, der jetzt mit allen anderen Themen, also als mit seinem eigentlichen Fach, also Taktik in dem Fall, sich nicht so gut auskennt. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil Herr Tuchel, ich finde, Tuchel kann schon die ganze Klaviatur. Klar könnte man jetzt sagen, der war selber kein Weltklasse-Spieler, aber das war Klopp jetzt auch nicht. Ne?
Stimmt.
Wobei Tuchel ja bei den Stuttgarter Kickers gespielt hat, darf man jetzt auch nicht vergessen.
Ja, Weltfußballer, klar.
Da lernt man halt fürs Leben. Ich sage nur Jürgen Klinsmann, ja. Guido Buchwald, Thomas Tuchel, Christian Streich übrigens auch, egal. Nee, ich würde schon sagen, dass bei Tuchel halt jetzt sozusagen auf der einen Seite die fachliche Qualität, die Führungsqualität, plus jetzt auch die Erfahrung dazu kommt. Ne? Das ist natürlich etwas, was Julian Nagelsmann natürlich fehlte. Die Erfahrung, dass er schon durch verschiedene Täler gegangen ist, also schon verschiedene Krisen gemeistert hat, also schon Titel gewonnen hat. Da könnte schon, und England ist halt auch irgendwie jetzt, man hat das Gefühl, jetzt ist es soweit. So, die letzten Turniere war es immer so kurz vor knapp. Man hat das Gefühl, jetzt ist es soweit und das war so das letzte Stückchen, was gefehlt hat. Mhm. Aber, wir dürfen nicht vergessen, sind noch zwei Siege bis dahin. Ja. Und oft ist es so, dass man, wenn man im Halbfinale verliert und dann, wenn man das Spiel um den dritten Platz, das ja eigentlich unwichtig ist, aber wenn du das dann auch noch verlierst, dann ist alles scheiße gewesen im Nachhinein. Und deswegen muss man jetzt einfach mal gucken, wie läuft das gegen Argentinien.
Und England war ja im Grunde an der Schwelle schon einige Male, dann auch bei den letzten Malen, dass es eben so war, dass es gut anfing, hoffnungsvoll dann irgendwie weiterging, bis es dann eben, wie du sagst, alles eher scheiße war. Was hat sich denn aus deiner Sicht im Vergleich zum Vorgänger, zu Gareth Southgate, der ja fußballerisch auf einem ganz anderen Level gespielt hatte als aktiver Spieler, aber eben als Trainer offenbar nicht an das rankommt, was Thomas Tuchel kann. Was hat sich da verändert?
Ja, also Tuchel ist ja so, auch was das Personal angeht, gnadenloser. Ne? Also der ändert auch die Richtung schneller mal. Oder jetzt auch die Nominierung hat ja auch für riesige Diskussionen in England gesorgt, dass er nicht einfach die 26 besten Spieler nominiert hat, sondern gesagt hat, ich nominiere die 26 Spieler, die am besten zusammenpassen. Dann eben, Southgate hat ja oft sehr lange gewartet in den Spielen, bis er gewechselt hat oder bis er was verändert hat. Und da ist ja Tuchel inzwischen legendär in England. Da wird er ja dafür bewundert, dass er ständig jetzt auch wieder im letzten Spiel Auswechslungen vornimmt, die funktionieren, die der Mannschaft nochmal einen Drive geben, dass er seine Halbzeitansprache nutzt. Jetzt hat er natürlich den Vorteil, dass er auch noch die Hydration Breaks nutzen kann. Aber er kann halt deutlich mehr, finde ich, als Southgate und wird auch entsprechend bewertet in England dafür.
Ja, und eben dieses Ingame-Coaching oder überhaupt diese Konsequenz bei seinen Entscheidungen, im Grunde bei allem, was er da macht. Bei Southgate hat man ihm, dem hat man ja auch immer vorgeworfen, dass er dann zu gutmütig sei, zu sehr dann auch geguckt hat, dass alle irgendwie zufrieden sind und eben nicht auch mal konsequent und wenig kompromissbereit mal seine Sachen durchgezogen hat. Das wurde ihm ja dann immer dann tatsächlich am Ende auch zum Verhängnis. Aber haben sich, wenn man jetzt vom Fußballerischen einfach mal guckt, so von der Art zu spielen, so ganz wirklich viel hat sich da ja zumindest auf dem Platz dann auch nicht verändert. Also es ist mehr so der Maßstab, wie England sich vielleicht mittlerweile auch selbst bewertet, der sich durch Tuchel, durch seine Konsequenz und durch seine offene, ehrlichere Art vielleicht dann auch verändert hat.
Ja, also ich finde es immer grundsätzlich schwer bei Weltmeisterschaften, vor allem in der heutigen Zeit, die Spielkultur einer Mannschaft oder das Können einer Mannschaft zu bewerten, weil man irgendwie doch sieht, die sind alle gefühlt immer alle völlig kaputt vom Anpfiff weg. Ja. Also das ist ja alles sehr zäh teilweise. Nur die Mannschaften, die vermeintlichen Außenseiter, fand ich, haben oft so einen Hurra-Fußball gespielt. Die anderen, bei England sieht man es einfach, da ist irgendeine Müdigkeit immer da, auch eine mentale Müdigkeit, hat ja auch Tuchel immer angekreidet. Also um die Frage zu beantworten, man sieht es gar nicht so richtig eigentlich, aber die Mentalität kitzelt er halt raus und er schafft eben eine Mannschaft, die früher dafür bekannt war, dass sie gesagt hat, ja, die spielt so, als ob den Spielern eigentlich nur ihr Verein wichtig ist. Und es gab ja früher die Gerüchte, dass die Spieler auch überhaupt keinen Bock gehabt hätten auf Turniere und so. Das war und überspielt sowieso. Inzwischen sind ja auch die anderen Mannschaften überspielt, weil ja alle in England spielen, übertrieben formuliert, oder in Spanien. Aber ja, also das, er hat das irgendwie geschafft. Ich sage ja, das sind Kleinigkeiten. Er hat es geschafft, dass die Spieler an sich glauben, dass sie kämpfen, und das ist halt. Spielerisch ist ja nichts dabei, wo du sagst, wow, das ist jetzt ein Durchbruch. Es sind Einzelaktionen, die Spiele entscheiden. Es sind Einwechslungen, die die Spiele entscheiden. Also er ist quasi wie so ein, er ist wie so ein Kfz-Mechaniker, das Auto stottert und er dreht dann so kleinen Schrauben rum und dann läuft's wieder. Aber das Auto an sich ist kein Ferrari. So, das ist irgendein Auto, das irgendwann laufen muss. Und das macht er halt gut. Aber ja, man sieht jetzt nicht den englischen Weg bei diesem Turnier. Sieht man aber auch nicht bei Argentinien zum Beispiel. Bei Argentinien sieht man, der argentinische Weg, es gibt Messi den Ball. Ja. So. In Frankreich ist nochmal was anderes. Frankreich finde ich immer noch weit über allen anderen. Unter normalen Umständen kannst du Frankreich nicht besiegen, aber auch Frankreich ist in Verlängerung gegangen oder hat Rückständen hinterhergelaufen. Es ist halt ein Turnier, da kann immer was Komisches passieren. Da schießt eine Mannschaft früh ein Tor. Aber wenn man jetzt mal von dem ausgeht, was wir bisher gesehen haben, würde ich sagen, England von der Mentalität her, komischerweise ist es ja diese berühmte deutsche Mentalität, die jetzt die Engländer haben. Die man
dank Tuchel.
Dank Tuchel wahrscheinlich. Ja, aber selber kein, da ist ja kein, da ist ja kein Turniertrainer oder kein Turnierfußballer gewesen. Ja. So.
Aber der deutsche Kfz-Mechaniker macht selbst englische Autos richtig flott.
Und das musst du erstmal hinkriegen. Ein englisches Auto, das normalerweise immer nur bis zur nächsten Kreuzung fährt und dann wieder den Geist aufgibt, das musst du erstmal hinkriegen.
Ja, wie und ein deutscher Koch, der plötzlich englisches Essen schmackhaft kriegt.
Ja, das ist natürlich, jetzt bist du aber sehr hoch eingestiegen. Die Aufgabe, die kann, glaube ich, niemand lösen. Nee, aber Argentinien, wie gesagt, ist eigentlich Messi. Frankreich ist halt spielerisch, sag ich mal, in der Verteidigung jetzt auch nicht zu knacken, aber nach vorne ist halt unfassbar. Und Spanien ist halt immer dieses, da geht halt alles so smooth ineinander über. Du weißt gar nicht so, wer sind diese Spieler? Du kennst die Spieler gar nicht richtig alle. Ich würde jetzt auf die Straße gehen und sagen, sag mir 11 Spieler von Spanien, würden wahrscheinlich die meisten Leute ein oder zwei hinkriegen, weil das ist so ein 11-Zylinder, um im Bild zu bleiben, der so ganz rund läuft. Aber da kommt nicht auf die Kolben an. Und England sind halt Einzelleistungen entscheidend gewesen, und das sind halt Spieler, die außergewöhnlich sind. Jude Bellingham, Harry Kane, aber Declan Rice auch. Das sind schon einige, lustigerweise kein Torwart, auch interessant. Eine Nation wird Weltmeister ohne Torwart womöglich. Also was der da abliefert, das finde ich ja sensationell. Man fragt sich ja wirklich, ist die Torwartposition komplett überbewertet, wenn man damit so weit kommt? Irgendein Experte hat es, glaube ich, vor dem Turnier gesagt. Du kannst England kann nie im Leben Weltmeister werden, weil mit Pickford kannst du nicht Weltmeister werden. Das widerspricht allem, was man über Fußball weiß.
Hey, wir wollten ja auch nur Aura ins Tor stellen.
Oh. Wir hatten die Aura, die hatten Pickford. Beides nicht funktioniert. Also unseres hat nicht funktioniert. Ihres funktioniert. Aber ja, also natürlich, um das nochmal aufzugreifen, Tuchel und England, das ist schon eigentlich die spannendste Geschichte des Turniers, finde ich. Jetzt, ob jetzt Messi nochmal Weltmeister wird, ist egal, letztes Mal war das halt die geilste Story überhaupt. Klar. Frankreich war schon Weltmeister. Papé würde jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge in dem WM-Finale stehen.
Aber wenn Tuchel jetzt selbst kritisiert, so Abläufe, Tempo, Wiederholungen und all das, was er so gerne von einer Mannschaft sehen will, dann muss man auch sagen, fußballerisch hat er seine Idee noch nicht umsetzen können. Oder ist diese Art, muss das überhaupt sein? Du hast es ja vorhin gesagt, er macht die Stellschrauben und dann justiert er das und dann läuft es am Ende. Und es kommt ja letztlich am Ende aufs Ergebnis an. Das ist ja nicht wie bei einer Vereinsmannschaft.
Ja, also ich glaube, seine Idee ist schon, also klar, der Ballbesitz und die Kontrolle über das Spiel, das machen sie ja schon, aber sie machen es halt zu langsam. Es läuft halt alles in Zeitlupe. Und das ist ja das, was er ihnen auch vorwirft, dass sie eigentlich alles zu langsam machen. Ja. Und das ist natürlich, das ist auch eine Kopfsache. Das ist eigentlich interessant, weil auf der einen Seite spricht es ja für fehlendes Selbstbewusstsein, Aber auf der anderen Seite haben sie ja die mentale Stärke dann, wenn es drauf ankommt. Vielleicht ist ja auch in den Köpfen drin, inzwischen irgendwie schaffen wir es schon so. Wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus, Tempo, Tempo, Tempo und uns ein Konter einfangen, sondern lieber ein bisschen langsamer. Aber schon interessant, weil er hinterlässt ja immer den Eindruck, dass die Mannschaft nicht so genau das umsetzt, was er von ihr verlangt. Und deswegen ist er ja so unzufrieden. Aber die Spieler sagen halt dann zu Recht wahrscheinlich, was willst du, wir sind im Halbfinale. Aber er sagt dann, aber damit werde ich nicht Weltmeister. So. Und das ist halt ein interessanter Reibungspunkt.
Und damit hat er natürlich dann auch einen Punkt, der vielleicht dann eben auch bei den Spielern einsinkt. Und ich glaube auch, dass er natürlich dann nach der Kritik vor den TV-Kameras dann im Einzelgespräch sicherlich auch nochmal auf Jude Bellingham zugegangen sein wird, um ihm das nochmal ein bisschen zu erklären.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass jeder Spieler ja irgendwann mal das ganze Interview gesehen haben wird. Und dann ist es ein bisschen leichter verdaulich so. Weil in der Summe stimmt es ja, was er da gesagt hat. Und wenn man jetzt natürlich nur den ersten Teil rauszieht, dann ist es schon echt hart. Aber das ist halt ein bisschen auch die heutige Zeit. Man kann was rausziehen, macht ein 20-Sekunden-Reel draus und dann klingt es brutal. Und man lässt einfach den hinteren Teil, der den ersten Teil so ein bisschen ausgleicht, weg. Und das ist ja passiert in dem Fall mit Jude Bellingham. Aber es ist ja jetzt auch nicht, auch in den englischen Zeitungen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Riesenthema ist, dass da jetzt der Kleinkrieg zwischen den beiden ausgebrochen ist. Dafür sind sie jetzt einfach zu erfolgreich. Man merkt aber, finde ich, wenn man die englischen Zeitungen so anschaut, merkt man, dass die immer noch Schwierigkeiten haben, den Tuchel zu greifen irgendwie. Ja. So, also es gibt jetzt keine unfassbaren Tuchel-Arien, das kommt vielleicht noch. Die sind alle noch so ein bisschen in, ich sag mal, das ist doch gar kein Engländer-Modus. Mhm. Und ja, die schlechten Erfahrungen der letzten Jahre, natürlich muss man ja auch dazu sagen, die englischen Nationaltrainer waren ja sehr, sehr häufig, sehr, sehr eigenartig. Also ich sage jetzt mal Eriksen und
Capello
und so, das war ja alles, boah, kann ich das nachvollziehen. Andererseits, Tuchel hat einen klaren Weg, das erkennt schon jeder, der lässt sich auch nicht davon abbringen. Und Tuchel würde auch nicht den dritten Torwart und den vierten Innenverteidiger einwechseln, damit er sich auch wohlfühlt, sondern der ist voll auf Sieg programmiert.
Und er wäre der erste ausländische Trainer, der mit einer Nation eine WM gewinnt. Das gab es ja auch noch nie.
Das gab es auch noch nie, ja, das stimmt. Auch sehr, sehr
ausländisch. Ausgerechnet ein Deutscher in England.
Ist natürlich für die Engländer echt schwierig zu verdauen wahrscheinlich. Für uns ist es natürlich super. Also ich denke dann immer, so schlecht kann der deutsche Fußball doch nicht sein, wenn ein deutscher Trainer sogar es schafft, England zum Titel nach 60 Jahren zu treiben. Aber ja, es ist interessant, dass das, na gut, es hängt natürlich damit zusammen, dass sehr häufig die Trainer der Nationalmannschaften auch Trainer aus dem jeweiligen Land sind. Zumindest bei den großen Nationen. Die Engländer sind ja die einzigen, glaube ich, die früh damit angefangen haben, darum zu experimentieren. Aber auch selbst Brasilien hat den portugiesischen Trainer. Und Deutschland hatte zweimal Trainer aus Baden. Okay, das war jetzt ein schlechter Scherz, aber ja, was will man machen?
Nicht so ganz unerfolgreich.
Ja, nicht ganz unerfolgreich. Das kann man so sagen. Nee, der Badener.
Ja. Aber Schwächen aus der englischen Mannschaft, welche Schwächen würden denn im Norwegen aus dem Norwegen-Spiel würden dann gegen Argentinien am härtesten bestraft werden? Die Langsamkeit, die fehlende Intensität bei aller Mentalität?
Ja, also schon die Anfälligkeit bei Umschaltspiel des Gegners, das schon. Da ist halt die Frage, inwiefern, wie Argentinien in das Spiel geht. Aber das hat man schon sehr, sehr häufig gesehen in den Spielen, dass England da sehr schnell hinten Probleme hat. Aber das ist lustigerweise, selbst die Franzosen haben das so. Also wenn du halt sehr, sehr stark offensiv bist, hast du immer hinten bist du hinten immer ein bisschen offen und du hast nicht die, gut, die Franzosen haben Upamecano, aber trotzdem hatten die auch schon Situationen, wo du gedacht hast, so bombensicher stehen die hinten auch nicht. Und die Engländer schon noch ein bisschen weniger, finde ich. Aber wahrscheinlich ist das ja auch der Grund, weshalb sie so zaghaft angreifen. Und nicht immer dann auch, was gern passiert, die Außen gehen über die Außen, also die Spieler überlaufen hinten vorne. Das siehst du ja selten, weil du dann natürlich, wenn du den Ball verlierst, ganz schnell hinten offen bist. Und das ist schon eine kleine Schwäche von England. Und eben dieses, das Tempo, das Fehlende.
gegen die Argentinier dann vielleicht etwas, was ja, wo es gefährlich werden könnte, aber gut, vielleicht kriegen sie ja auch Lionel Messi dann ganz einfach eingedämmt, es sei denn, der steht tatsächlich unter dem Schutz der FIFA. Aber das wäre jetzt noch ein größerer Themenblock, wenn wir den jetzt noch aufmachen.
Dann sitzen wir morgen noch hier. Aber die Argentinier hatten jetzt schon extreme Probleme. Die mussten schon über die ganze Distanz gehen und also waren ja auch schon kurz vorm Aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man so mühsam sich durchkämpfen muss, dass man dann das Zeug dazu hat, Weltmeister zu werden.
Wobei sie aber nachgewiesen haben, sie können auch noch ein bisschen mehr als Messi. Da gibt es auch noch andere, die durchaus mal in die Bresche springen können.
Absolut,
Ball ja. Gewinnen im eigenen Strafraum, schnell nach vorne, Konter. Also kann natürlich passieren, aber England und Tuchel, die werden sicherlich einen Plan haben. Dieser kompromisslose Anspruch von Thomas Tuchel, aus deiner Sicht jetzt eher dann eine Chance als ein Risiko auf dem Weg zu diesem erhofften Ende der 60 Years of Hurt?
Ja, auf jeden Fall eher positiv, weil die Spieler sind alle im Hub-8-Modus. Da ist keiner, der jetzt, um den Kreis zu schließen, wieder WM 1990, da ist keine Gefahr, dass man sich jetzt zu sehr auf die Schultern klopft, weil man Norwegen geschlagen hat, sondern im Kopf der Spieler ist jetzt natürlich das Halbfinale und auch so mal der Anspruch zu sagen, wir können es noch besser, wir müssen noch besser, wir müssen unseren Trainer zufriedenstellen. Und das ist natürlich viel bessere Ausgangsposition, finde ich, als jetzt ein Halbfinale zu gehen und zweimal davor kurz vorm Ausgestanden zu haben. Und da kann man natürlich auch sagen, Mentalität und so weiter, aber bei Argentinien ist halt das Problem, auch wenn du immer über die volle Länge gehen musst, hast du natürlich auch das Meld gegen Schweiz schon gesehen, dann hast du eben den einen Spieler, auf den es ankommt, der ist halt 38. Das ist natürlich schon ein Unterschied. So. Mhm. Wenn du sagst, Harry Kane ist ja auch schon alt, aber der ist irgendwie nochmal 6 Jahre jünger.
Und Jude Bellingham ja nochmal jünger. Jude
Bellingham noch jünger. Und die haben ja einige junge Spieler und das kann dann schon ein Vorteil sein, wenn es dann über die ganze Distanz wieder geht.
Mhm. Und dann zeigen sie der Welt, dass sie besser sind als Messi.
Schon wieder.
Dann wäre Tuchel ja wie Beckenbauer und wie Löw. Das Beste aus allem.
Ja.
Und am Ende sagt keiner, don't look back in anger.
Gibt es eigentlich eine Statistik, Nationalitäten der Trainer, wie oft wurde welche Nationalität Weltmeister, also Trainernationalitäten? Ich meine, Deutschland ist dann 4. Brasilien ist aber...
Das müsste dann...
Wohl war Scolari, jetzt müssen wir kurz überlegen.
Scolari war, erst, ja. Nee. War 2002, war das Scolari?
Nee, da war...
Nee, das war noch nicht Scolari.
War noch nicht. Das, ja gut, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages ein Abbild von der Nationalitäten. Aber da würden wir dann einen vorlegen, sozusagen.
Italien ist ja auch immer...
Den 5. Trainerstern hätten wir dann.
Oh, auch mal was Neues, also... Aber wir kriegen auch einen, wenn Tuchel Weltmeister geworden ist. Genau, deshalb,
das
bringt uns nach vorne. Ja klar,
das
bringt uns nach vorne, du hast recht. Ja, also am Ende gewinnen auch wir. Und es sind 5 Bundesligaspieler noch im Turnier. Und in jeder Mannschaft mindestens einer. Also auch die Bundesliga wird Weltmeister.
Auch die Bundesliga wird Weltmeister.
Im Grunde haben wir am Ende doch alle gewonnen.
Borussia Dortmund hat überall seine Finger im Spiel. Tuchel.
Oder die Bayern.
Bellingham. Ja. Dembélé. Lauter Dortmund da.
Naja, die müssen ja auch mal irgendwas haben, worüber sie sich freuen.
Ich bin ja gespannt, ob dann beim Schiri-Lehrgang im Sommer die Schiris alle 5 Sterne. Ja, die deutsche Schiri.
Wo ist das eigentlich meine Felix Neuerung. Zweier? Da fragen wir uns auch, aber der taucht nicht zum Finale dann plötzlich noch auf.
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Wir werden es erleben und natürlich begleiten bei FIFA Pitch. Du wirst noch ein paar Kolumnen während der WM sicherlich fabrizieren. Hoffen wir, dass für dich noch ordentlich Stoff dabei sein wird. Wir würden auch natürlich noch ein bisschen podcasten. Irgendwas Schönes muss passieren in diesen Halbfinals.
So sieht's aus.
Dann haben wir was zu reden. Alex, danke dir.
Ich danke. Ciao.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.